Guten Morgen. Wir beginnen diese Session mit dem Titel In Gottes Gegenwart bleiben. Gestern haben wir uns mit der einfachen Tatsache beschäftigt, wie wir in Gottes Gegenwart kommen können. Wir haben festgestellt, dass es nur eine Sache gibt, die uns daran hindert, in Gottes Gegenwart zu kommen, und das ist Sünde. Nur eine Sache. Alles, was wir tun müssen, ist, uns zu demütigen, dafür zu sorgen, dass die Sünde aus unserem Leben verschwindet, einfach in die Gegenwart unseres Vaters zu kommen. Nun, die Frage ist jetzt, wie bleibst du dort? Nun, das ist ganz einfach. Sündige einfach nicht. Das habe ich gestern Abend schon erwähnt. Aber wie kann man nicht sündigen? Wir neigen dazu zu sündigen, ob wir es wirklich wollen oder nicht. Wir stellen fest, dass es ein paar Dinge gibt, die uns gar nicht bewusst sind. Gewohnheiten können uns dazu verleihen, unbewusst Dinge zu tun, an die wir nicht einmal denken, aber wir tun sie trotzdem. Wir erkennen, dass Satan uns dazu verleihen kann, Dinge zu tun, von denen wir nicht wissen, dass sie Sünde sind, von denen wir denken, dass sie richtig sind, und doch sind sie zur Sünde. Es gibt also viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir sündigen können, obwohl wir es gar nicht wollen, und die Gemeinschaft verlieren. Und das ist im Leib Christi ziemlich häufig der Fall. Aber der Schlüssel ist nicht, sich darauf zu konzentrieren, nicht zu sündigen, wie ich gestern Abend gesagt habe, sondern einfach im Geist zu wandeln. In Galater 5,16 heißt es, wie ich bereits erwähnt habe, wenn du im Geist wandelst, kannst du die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Deshalb wollen wir uns heute darauf konzentrieren, wie wir im Geist wandeln können, damit ich nicht in der Lage bin, die Begierde des Fleisches zu erfüllen und zu sündigen, damit ich in der Gegenwart Gottes bleiben kann. Um im Geist zu wandeln, muss ich zuerst im Geist sein. Amen. Das ist der Schlüssel. Ich muss im Geist sein. Ich habe das gestern schon ein wenig angesprochen. Du musst die Herrschaft Jesu Christi in deinem Leben aufrichten, denn du wirst nicht in der Lage sein, zu funktionieren und das zu tun, wovon ich spreche, wenn du nicht bereit bist, ihm die Führung zu überlassen. Die Art und Weise, wie du im Geist wandelst, ist, dass du dich demütigst. Du gehst in die Gegenwart Gottes, in den Geist. Du hörst auf, dich auf dein eigenes Verständnis zu verlassen, dein eigenes Leben zu führen und deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Stattdessen vertraust du Gott von ganzem Herzen, erkennst ihn für das an, was er von dir will, und dann lenkt er deine Wege. Und wenn er dir die Wege weist, dann gehorchst du diesen Anweisungen aus dem Motiv heraus, das wir gestern gesprochen haben, nämlich, dass du ihn liebst. Wenn du dich an diesen einfachen Formel hältst, ist das kein Problem. Du wirst in der Lage sein, in der Gegenwart des Herrn zu bleiben. Als ich anfing, mit Gott zu leben, dachte ich oft, dass Dinge, die im Wort Gottes gesagt werden, dasselbe sind, weil sich jeder auf sie bezogen hat, als wären sie dasselbe. Aber später habe ich gemerkt, dass es nicht so ist. Weißt du, wenn wir ein Kind Gottes werden, kommt der Geist des Herrn in uns. Jesus Christus ist als unser persönlicher Retter in unser gekommen. Wir haben ihn angenommen, richtig? Und indem wir ihn aufnahmen, empfingen wir seinen Geist, den Geist Jesu. Der Heilige Geist kam in uns und vollbrachte das Werk der Wiedergeburt. Er hat uns eine neue Natur gegeben. Ich habe das gestern Abend ein wenig angesprochen. Ich sage, dass die unglücklichsten Menschen auf der Welt zwei Naturen haben. Denn bevor du in die Familie Gottes hineingeboren wurdest, hattest du nur eine Natur, und das war die Adamsnatur. Mit dieser Natur kannst du nur die Entscheidungen in deinem Leben treffen, und zwar durch dein logisches Denken und deinen Verstand. Das ist aber die Aufgabe des Herrn. Der Herr trifft die Entscheidung für unser Leben. Als wir nur die eine Natur hatten, die Adam-Natur, die von Christus entfremdet war, hatten wir keine andere Wahl, als unser eigener Herr zu sein, unser eigenes Leben zu führen. Aber du hattest eine Wahl. Du konntest wählen, ob du ein böser Herr oder ein guter Herr sein wolltest. Das ist deine Wahl. Überall auf der Welt gibt es Menschen mit einer Natur, der Adam-Natur, wenn sie heute sterben würden, die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen werden, weil sie Jesus nie angenommen haben. Und sie sind gute Menschen. Sie sind moralisch einwandfrei. Ich habe solche Menschen kennengelernt, die tatsächlich ein besseres moralisches Leben führten als viele Christen. Aber sie sind verloren.
Und das ist für viele Menschen verwirrend.
Wie kann diese Person, die nicht stiehlt, nicht lügt, niemanden betrügt, hart arbeitet und ehrlich ist, trotzdem verloren sein? Und dieser Typ hier sagt, er sei ein Christ, aber hat mich betrogen, er hat mich belogen. Ich habe ihn beim Betrügen erwischt dabei, wie er Dinge getan hat, die nicht in Ordnung waren. Und er sagt mir, dass er in den Himmel kommt. Siehst du, das scheint ein Widerspruch zu sein. Aber du siehst, es gibt zwei Naturen. Entweder du hast die Adam-Natur oder du hast die Christus-Natur. Wenn du die Christus-Natur annimmst, indem du akzeptierst, was Jesus am Kreuz getan hat, und du mit einer neuen Natur in die Familie Gottes geboren wurdest, kommst du in den Himmel. Das hängt nicht davon ab, wie nett du bist, wie gut du bist oder wie moralisch du bist. Es liegt nicht an irgendwelchen Werken, die du tun kannst, sondern aus Gnade durch Glauben an Jesus und das, was er getan hat. Und er ist treu, ob wir treu sind oder nicht. Und das wird er anerkennen. Das bedeutet nicht, dass er mit dir zufrieden sein wird, wie ich aus 1. Korintherbrief geteilt habe. Was du tust, kann verbrannt werden. Es wird sich auf die Höhe des Segens auswirken, den du in Ewigkeit haben wirst, aber es geht hier nicht um die Errettung. Gott wird dafür sorgen, dass die Errettung erwirkt wird, auch wenn es das zu Feuer braucht. Und du wirst dennoch wie durch Feuer gerettet werden. Wir reden nicht darüber, sodass du verstehst, dass es zwei Naturen gibt und dass es wichtig ist, im Geist zu wandeln. Als du ein Kind Gottes wurdest und eine neue Natur, die Natur Christi, bekamst, während du vorher nur die Natur Adam hattest, ist der Adam verschwunden? Nein, ist er nicht. Du kannst akzeptieren, was Jesus am Kreuz getan hat und die neue Natur annehmen, aber du hattest immer noch die Natur Adams. Jetzt hast du ein Problem. Du hast jetzt zwei Menschen, die in dasselbe Haus gezogen sind und die sich nicht mögen. Die werden nicht miteinander auskommen. Die erste Sache ist diese neue Natur, die nicht nur akzeptieren soll, was er am Kreuz getan hat, um deine Seele zu retten, sondern du sollst auch erkennen, dass er jetzt dein Herr ist. Du wurdest mit einem Preis erkauft und solltest von nun an tun, was er sagt. Eines der ersten Dinge, die er sagte, war, diese andere Natur rauszuwerfen. Er hat nicht gesagt, dass wir sie einfach rausnehmen sollen, er hat gesagt, wir sollen sie töten. Er sagte, lasst daher euer Fleisch absterben. Das Wort absterben lassen bedeutet töten. Beseitige es, du brauchst es nicht mehr. Wenn du es getötet hast, lass dich taufen, um öffentlich zu verkünden, dass es tot ist, dass du es jetzt begraben hast, wenn du unter Wasser gehst. Du aufsteigst, um erkennen zu lassen, dass du jetzt in der neuen Natur aufsteigst und von heute an diese neue Natur lebst, ist die andere tot. Die meisten von uns gingen einfach ins Wasser und kamen mit beiden Naturen wieder heraus, gingen mit beiden hinein und kamen mit beiden wieder heraus. Das war wirklich nicht ehrlich. Wir werden das Thema noch später behandeln. Wir haben also Jahre damit verbracht, diesen Konflikt zu ertragen. Jedes Mal, wenn du versuchst, das zu tun, was Christus dir aufträgt, erhebt sich die alte Natur und fängt an, dich zu behindern und einen Aufstand zu veranstalten. Das ist Paulus in Römer 7. Und du beschließt, ich will das tun, was diese alte Natur tut, dann ist das etwas, was du tun willst. Das ist etwas, das ich nicht tun möchte. Du gibst also deine Glieder hin, um dieser Natur zu gehorchen, und dann macht die Christusnatur einen Aufstand. Dein Frieden verlässt dich, du fängst an, in deinem Geist betrübt zu sein, und wenn du das tust, genießt du es nicht, weil er dich nicht genießen lässt. Du siehst also, das ist ein unglücklicher Ort, um dort zu sein. Du kannst weder das Fleisch noch das Geistliche wirklich genießen, weil du das Fleisch hast, das dich immer verärgert. Jedes Mal, wenn du in der Gemeinschaft mit Gott immer näher kommst, wird dieses Fleisch mehr und mehr verrückt spielen. Umso mehr wird es sich anstrengen und versuchen, sich da rauszuholen. Deshalb hat der Herr gesagt, töte es. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Entscheide dich, sagt Elia, noch heute, wenn du dienen willst. Wenn Baal Gott ist, dann diene ihm. Aber wenn der Herr Gott ist, dann diene ihm. Entscheide dich einfach für einen. Und das ist es, was einige von euch in diesem Konferenz tun müssen. Denn die wahrscheinlich wichtigste Entscheidung, die ihr auf dieser Konferenz treffen werdet, ist die, wie ähnlich die Entscheidung treffen und das Todesurteil über Adam in euch ausspricht. Bevor Paulus in den alten Adam gedemütigt hat, hat er ihn erstes Mal für tot erklärt. Mit anderen Worten, das Urteil war gefällt. Ich werde dir nicht mehr nachgeben. Ich werde dir nicht länger ernähren. Ich werde dich nicht länger am Leben erhalten. Du wirst sterben. Mein Leben war jetzt, als ich diese Entscheidung einmal getroffen hatte und ich realisierte, dass ich es tun sollte, wie soll ich ihn dann töten? Wenn ich ein Problem damit hätte, ihn zu töten, dann wird er nicht so leicht sterben. Okay, vielleicht, wenn ich ihn einfach erschieße, aber wie soll ich ihn erschießen und selbst am Leben bleiben? Verstehst du, was ich sagen will? Du musst ihn nur eine Weile von mir fernhalten und bumm, ist er weg. Aber ich konnte ihn nicht loswerden. Und das war mein Problem. Ich war so ineinander verstrickt, dass ich manchmal nicht mehr wusste, wer war. Denn diese alte Adam kann sich gut benehmen. Und manchmal ist er besser als ich, wenn ich versuche, der andere zu sein. Verstehst du? Es ist also schwer zu sagen, welchen ich erschießen wollte. Verstehst du das? Ich erkenne, dass du das? Das ist ein Problem geschaffen. Ich musste ein Verständnis von einem Bild davon bekommen, wie ich diese beiden Naturen trennen konnte. Und der Herr gab uns diese Illustration im ersten Buch Mose. Du kannst die Geschichte, wenn du willst, kannst du im ersten Buch Mose Kapitel 2 nachschauen. Als Gott den Menschen schuf, schuf er auch einen Garten, einen wunderschönen Garten, und setzte den Menschen in diesen Garten. Kapitel 2 im ersten Buch Mose, Vers 9. Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich auszusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Vers 16 und 17. Und Gott der Herr gebot dem Menschen, sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewiss sterben. Nun, du kennst die Geschichte. Die alte Schlange verführte Eva und sie aß. Sie wehrte sich zuerst und sagte ihm, was Gott ihr gesagt hatte. Wir sollen nicht davon essen, sonst werden wir sterben. Aber der alte Lügner, sehr listig und verschlagen, fragte, hat Gott wirklich gesagt, du sollst sterben? Er hat es nicht vergessen, aber Gott würde eifersüchtig, er weiß, dass du an dem Tag, an dem du von dem Baum isst, wie Gott sein wirst. Du wirst fähig sein, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Du wirst wie Gott sein, du wirst fähig sein, wie Gott zu sein und zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und sie sah, dass die Frucht angenehm aussah und sie aß. Dann ging sie hin und verführte ihren Mann Adam und er aß. So kam die Sünde in das Menschengeschlecht und ist als Sündenfall bekannt. Seitdem wird diese Sünde von Generation zu Generation weitergegeben. Wir wurden in Sünde geboren, weil wir mit der Adam-Natur geboren wurden. Und haben nun die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, durch den Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen, was der fleischliche Adam ist. Okay. Sobald das geschah, sündigten sie. Bis dahin kam Gott jeden Nachmittag in der Kühle des Abends herab und ging mit Adam in den Garten umher und pflegte mit ihm Gemeinschaft. Aber sobald die Sünde hereinkam, wurden sie aus dem Garten vertrieben. Die Cherubim mit dem flammenden Schwert standen am Eingang des Gartens und ließen nicht mehr hinein. Und seither kämpfen wir darum, wieder in den Garten zu kommen. Als Jesus kam, bahnte er einen Weg zurück in den Garten. Aber das Gebot ist immer noch dasselbe. Du kannst alles dort genießen. Auch vom Baum des Lebens, aber von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse solltest du nicht essen. Denn sobald du davon isst, wirst du geistlich sterben. Und du wirst aus dem Garten und aus der Gegenwart Gottes herauskommen. Die Sünde von dem Baum des Guten und des Bösen zu essen, das möchte ich, dass du beachtest, hat er nicht zwei verschiedene Bäume verboten? Es war nur ein einziger Baum, der zwei verschiedene Arten von Früchten trug. Er hatte eine gute und eine böse Frucht. Beide waren verboten. Laub war nur der Baum des Lebens. Du musst verstehen, dass die beiden Bäume für die beiden Naturen stehen. Der eine steht für Satan und die Adam-Natur. Die fleischliche Natur, sagen wir, nicht Adam, es ist die fleischliche Natur. Der andere, der Baum des Lebens, steht für Christus und die geistliche Natur. Jetzt kannst du von einer der beiden Bäume nehmen. Das Problem ist, dass die meisten Christen vom Baum zu Baum springen. Sie haben immer noch beide Bäume in ihrem Garten. Und sie nehmen von der Zeit zu Zeit immer noch von beiden Bäumen. So gehen sie rein und raus, rein und raus. Und die meisten Christen gehen nicht zum Baum der Kenntnis von Gut und Böse und tun Böse. Sie gehen dorthin und tun Gutes. Gutes ist aber Sünde. Denn hier drüben sind wir wie Gott geworden und treffen die Entscheidungen. Wir werden der Herr und mit unser logischem Denken und unserem Verstand treffen wir Entscheidungen, entweder Gutes oder Böses. Aber dass wir Gott sind und Entscheidungen treffen, ist das, was verboten ist. Es gibt nur einen Gott. Er trifft die Entscheidungen und wir nehmen an seine Frucht teil, hören auf ihn und überlassen ihm unsere Glieder. Die Bibel sagt, welche von beiden zu deinen Gliedern überlässt, um ihm zu gehorchen, das ist derjenige, dessen Diener du bist. Du bestimmst nicht über dein Leben. Auch wenn wir im übertragenen Sinn sagen, dass wir unser Leben lenken, was wir tun, ist es, dass wir unsere Glieder der einen oder der anderen Natur gehorchen lassen, aus einem Akt unseres Willens heraus. Ob direkt oder indirekt, Satan ist der Herr über die fleischliche Natur. Er ist der Urheber dieser Natur. Die geistliche Natur Christi, davon ist unser Vater der Urheber. Er hat seinen Sohn durch den Geist in unser Leben gesandt. Die einzige Rolle, die wir dabei spielen, ist ein Akt unseres Willens. Welchem will ich meinen Glieder zum Gehorsam überlassen? Welchen will ich die Kontrolle über meinen Geist geben, der meinem Körper kontrolliert? Ich kann wählen. Ist es die eine oder die andere? Das Problem ist, dass ich mich an einem Tag oder an einem Moment dafür entscheiden kann, sie Christus zu überlassen, und in einem anderen Moment kann ich mich dafür entscheiden, sie dem zu überlassen, was der fleischliche Mensch Adam will. Mir wurde klar, dass wenn ich sie der Adam-Natur überlasse, zwei Dinge in meinem Verstand und meinem logischen Denken einprogrammiert werden und ich Entscheidungen treffe, die von dem beeinflusst werden, was Satan will. Er erkannte, dass ich seinen bösen Einfluss nicht akzeptieren würde und er gab mir gute Ideen, die mir richtig erschienen und ich ließ mich von ihnen beeinflussen und tat sie. Auf jede Weise verpasste ich Gott. Entweder gehe ich den bösen Weg, von dem wir gestern gesprochen haben, oder ich gehe durch das breite Tor auf dem Weg, der mir richtig erscheint. In beiden Fällen verpasse ich Gott. Oder ich übergebe meinen Glieder Christus. Entscheide mich dafür, mich herauszubewegen und mich in Christus hineinzubewegen und dort zu bleiben, meinen Geist und meinen Körper freizusetzen, um zu gehorchen, was er sagt. Und ich werde im Geist wandeln. Solange ich in dieser Natur wandle, kann ich nicht in der anderen Natur wandeln. Du kannst nicht in beiden Naturen gleichzeitig wandeln. Du musst eine Entscheidung treffen, um von der einen Natur zur anderen wechseln. Gott will nicht, dass es bequem ist. Er hat einfach gesagt, töte es, dann musst du nicht mehr hin und her wechseln. Du kannst nicht auf einen Baum springen, der gefällt wurde. Er sagte, leg die Axt an die Wurzel, an die Pfahlwurzel des Baumes. In dem Buch »Meine Schafe hören meine Stimme« gibt es dazu eine Illustration. Die Pfahlwurzel des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse ist Stolz. Das war der Anfang der ganzen Sturzes von Luzifer, der fünf Götzen, in Jesaja, als er sagte, ich will mich über den Höchsten erheben. Als es ihm in den Sinn kam, selbst die Entscheidung zu treffen, anstatt ein Diener unter Gott zu sein und ihm zu gehorchen, weil er sich für so großartig hielt, das war der Punkt, an dem der Mensch fiel oder er fiel, er sündigte. Das ist die Wurzel aller Sünde. Damit ich sündige oder etwas Gutes oder Böses tue, das dem widerspricht, was Gott mir aufgetragen hat, muss ich zuerst die Kontrolle übernehmen. Und Stolz kommt und ich habe mich über den Allerhöchsten erhoben. Er ist der Herr. Damit ich ihn leiten oder von Adam leiten lassen kann, muss ich Adam über Christus erheben. Und das tue ich durch einen Akt meines Willens. Wenn ich meine Glieder nachgebe und ihm die Führungen überlasse, habe ich ihn über Christus gestellt, der eigentlich der Führer Führung haben sollte. Das ist Stolz. Das einzige Heilmittel gegen Stolz ist Demut. Wenn du die Axt an diesen Baum legen willst, musst du dich einfach unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Erkenne an, dass er das Recht hat, das Sagen zu haben. Gib deine Glieder nur ihm und ihm mit den richtigen Motiven der richtigen Einstellung zu gehorchen. Und ich garantiere dir, dass wenn du die Axt an die Wurzeln des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse legst, die Früchte verdorren und abfallen werden. Ist nur eine einzige Handlung, so einfach, mehr braucht es nicht, um das Fleisch abzutöten und im Geist zu wandeln. Wenn du diese Entscheidung einmal triffst und nicht davon zurückweichst, stirbt der Adam. Amen. Es stirbt und bleibt tot. Der einzige Weg, wie er wieder lebendig werden kann, ist ein Akt seines Willens. Er lässt ihn wieder auferstehen, pflanzt die Pfahlwurzel stolz zurück in den Boden und pflanzt einen neuen Baum unter ihm. Amen. Ist eine Entscheidung. Aber du musst diese Entscheidung nicht treffen. Du kannst dich laut Galater 5,16 dafür entscheiden, einfach im Geist zu wandeln. Wenn du das tust, wirst du Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Du wirst diesen Garten nicht neu bepflanzen, wird nicht in deinen Garten neu aufkommen und wird absterben. Wenn du dich um einen großen Baum kümmerst, der schon unser ganzes Leben lang da ist, dieser riesige Eiche fällst und dann in einem Moment den Fehler machst und ihn zurück in deinen Garten lässt, indem du den Baum wieder in deinen Garten neu pflanzt, dann wird daraus nicht gleich wieder ein 100-jähriger Eiche. Dann fängt es wieder an mit einem Samen und einem Setzling an. Und deshalb habe ich gesagt, dass du schnell Buße tun sollst. Ich tue sehr schnell Buße. Das hebt den Samen auf und wirft ihn aus dem Garten. Ich muss nicht 3 Tage lang versuchen, ihn herzugraben und alle oberen Wurzeln vorbeizukommen, um zum Pfahlwurzel zu gelangen. Aber am Anfang, beim ersten Mal, ist manchmal etwas schwierig, an die Pfahlwurzel zu kommen, weil du eine Menge Dinge durchschneiden musst, um dorthin zu gelangen. Du willst es vielleicht tun, aber das, was du tun willst, kannst du nicht, denn du hast andere Dinge, die dich verhindern. Du versuchst etwas zu tun, aber die Sünde und Gewicht hindern dich daran, das zu tun, was Gott sagt. Genauso so wie es in Matthäus 22 zu gehorchen, Gott zu lieben. Du kannst es wohl wollen, hast ein Verlangen danach, aber du bist nicht in der Lage, es tatsächlich zu tun. Es kann einfach, dass es keine Ausrede gibt, sondern nur Gründe. Geh vor Gott, lass ihn die Gründe aufzeigen, beseitige sie und tue dann, was Gott sagt. Aber wenn du einmal im Bereich durchgebrochen bist, es ist sehr einfach, ihn reinzuhalten. Wenn du im Geist wandelst und du plötzlich fällst, gibt es nur einen Grund und nicht mehrere. Du kümmerst dich einfach nur um die eine Sache, die letzte Sache, die passiert ist. Einfach die Saat aus dem Garten und machst es weiter. Was für mich ein Problem darstellt, war, dass ich erkannte, dass der Schlüssel darin lag, im Baum des Lebens zu bleiben. Wenn ich im Geist bleibe, kann ich nicht erfüllen, was der Schlüssel bestätigt, daran zu bleiben. Ich erkannte, dass das Bleiben im Geist nicht davon zu trennen war, dass der Herr meines Lebens war und es lenkte. Wenn ich aber nicht auf ihn hören konnte, mein Leben zu lenken, muss ich meinen notgedrungen auf mein logisches Denken und meinen Verstand stützen, um mir eine Richtung zu geben. Das wiederum führt dazu, dass meine Glieder wieder in dieser Natur unterworfen wurden und dies am Leben bleiben. Aber es schien keinen Ausweg zu geben. Ich konnte ihn nicht hören. Dazu werden wir heute noch kommen. Ich konnte ihn tatsächlich nicht hören. Wir haben gestern darüber gesprochen, wie einfach es ist, in seiner Gegenwart zu kommen. Ich habe gelernt, wie ich in seine Gegenwart komme, aber als ich dort war, konnte ich ihn immer noch nicht hören. Ich konnte ihn spüren. Er konnte mir Liebe vermitteln. Aber zu sagen, dass man in den Laden gehen und Weißbrot statt Schwarzbrot kaufen soll oder was auch immer, es würde manchen Leuten schwerfallen, dies zu verstehen. Aber so sind wir nun mal aufgewachsen. Ich konnte solche Dinge nicht hören. Es ist ein bisschen wie heiß und kalt. Ich könnte in die eine Richtung gehen und sagen, oh, das ist der falsche Weg, geh in die andere Richtung. Weißt du, ich tue das, indem ich Betrübnis habe oder Frieden habe. Das ist keine wirklich gute Kommunikation, sondern das, was ich als göttliche Hüten bezeichne. Das Hüten von Vieh oder so. Du stellst deine Mauer auf, du rennst gegen diese Mauer, schätze, du wirst in diese Richtung abbiegen. Du kannst hier eine weitere Mauer bauen und sie in die Richtung abstoßen. Das ist der Weg, wie viele Menschen geleitet werden. Es dauert aber seine Zeit, eine Mauer zu bauen und sie umzustoßen. Das verlangsamt den Fortschritt. Außerdem gibt es eine Menge Verschleiß, wenn man das so macht. Wir merken, dass wir einfach nur Gott brauchen, dass er klar und deutlich zu uns spricht. So wie wir miteinander reden würden. So wie Eltern ihre Kinder Anweisungen geben oder irgendetwas anderes. Wenn sie dir eine Frage stellen, beantwortest du die Frage. Wenn wir nur so mit unseren Kindern reden können, sollte unser Vater nicht auch mit uns reden können? Es fängt also damit an, dass wir die einfache Entscheidung treffen, dass er der Herr sein wird. Er wird uns leiten, egal ob wir in der Lage sind, es tatsächlich zu tun oder nicht. Genau wie in Matthäus 22, ich werde mich entscheiden, Gott von ganzem Herzen zu lieben, egal ob ich es kann oder nicht. Und dann werde ich aufhören, Ausreden vorzubringen und nach dem Grund dafür zu suchen, wenn ich mich dafür entscheide, dass Jesus der Herr meines Lebens, egal ob ich ihn gut hören kann, dass er mein Leben lenken kann oder nicht, dann ist er es trotzdem und ich werde ihm in allem, was ich habe, suchen. Ich werde keine Ausrede mehr vorbringen, bis ich ihn klar hören kann und jeden Schritt lenkt. Ich muss mich niemals zurücklehnen, um aus der Not heraus eine Entscheidung zu treffen. Es gibt nur Gründe, warum ich das nicht tun kann. Ich werde herausfinden, welche das sind und sie beseitigen. Und ich werde auf ihn hören und tun, was er sagt, wenn ich es höre, weil ich ihn liebe. Das ist diese Einstellung. Kommen wir nun zu der Frage, wie das eigentlich funktioniert. Schlag mit mir gleich Johannes Kapitel 14 auf. Das Johannesevangelium Kapitel 14. Wir haben das gestern schon ein bisschen gemacht, aber es ist eine andere Bibelstelle. In Vers 26 heißt es, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. In einer anderen Bibelstelle sagt Jesus den Jüngern, als sie sich zum Aufbruch bereit machen, dass sie überliefert werden würden, einige von ihnen sogar vor den Königen und dass sie in der Lage sein müssen, Rechenschaft zu abzulegen. Und er wusste, dass sie nervös sein werden, aber er sagt ihnen, sie sollen sich keine Gedanken darüber machen, was sie sagen würden, wenn sie überliefern würden. Aber in der gleichen Stunde, in der überliefert werden, sagt er, ich will euch alles ins Gedächtnis zurückrufen, was ich euch gesagt habe. Das ist es, was der Herr sagt, dass er es durch seinen Geist tun würde. Das ist einer der Gründe, warum wir den Geist Gottes in uns haben. Er befähigt dich zur Kommunikation. Kannst du dir vorstellen, dass Gott tatsächlich in dir wohnt und dass er nicht in der Lage wäre, mit der Person zu kommunizieren, in der er wohnt, die er lehren und leiten und zurückbringen und kontrollieren soll? Warum sollte er sich die Mühe machen, den ganzen Weg vom Himmel zu kommen, um in uns einzuziehen, damit er unser Leben lenken kann, wenn er nicht die Ausrüstung, einen Plan hätte, mit dem er das aufbauen könnte? Ergibt das nicht Sinn, dass er einen Plan hatte? Siehst du, wir sind das Problem. Wenn wir verstehen, dass seine Wege nicht unsere Wege sind und auf seine Wege entstellen, herauszufinden, was sie sind und einfach mit seiner Methoden kooperieren, funktioniert es. Es ist eine Frage der Anpassung. Er sendet ein Signal. Wir sitzen heute hier drin. Ist dir klar, dass in diesem Raum Radiowellen, Musik spielt, Fernsehwellen, Musik und Bilder sind? Wir können sie nicht sehen. Wir können es nicht hören. Es kommt direkt hier durch. Es ist hier drinnen. Hol dir ein Radio, besorg dir ein Fernsehen, schließ ihn an eine Antenne an, schalt ihn auf den richtigen Kanal und er wird dir das Bild und den Ton oder das Radioprogramm einfangen. Werden wir nach dem anschließenden Fernsehsender anrufen und sagen, fang an zu senden, ich habe mein Fernsehen an. Sie würden uns auslachen, nicht wahr? Sie würden sagen, ach du Depp, wir sind doch schon auf Sendung, auf keinen Fall, wir sind schon da. Wenn du ein Gerät hast, um zu laufen zu bringst, kannst du das Signal einfach empfangen. Wenn du es nicht hast, geht es nicht. Es macht keinen Unterschied, wie sehr wir einen Sender sehen wollen, die gerade läuft. Wenn das Gerät nicht richtig eingestellt ist, werden wir es nicht ansehen können, Leute. Es ist mir egal, wie viele Sender hier Signale durch diesen Raum schicken. Wir werden das Bild nicht sehen, werden den Ton nicht hören, wenn wir das Gerät nicht in der richtigen Weise aufstellen, damit wir das Signal auch empfangen können. Und wir entscheiden nicht, wie das Gerät aussehen soll. Derjenige, der das Signal sendet, muss bestimmen, welche Art von Gerät er braucht, um sein Signal zu empfangen. Sie ändern ihr Signal nicht, sie haben das Signal. Du musst dir ein Gerät besorgen, mit dem du ihr Signal empfangen kannst. Amen. Nun, ich glaube, unser Vater sendet für jeden seines Kindes ein Signal aus, und zwar für jeden Moment seines jeden Tages, für seinen vollkommenen Willen. Die Frage ist nur, ob dein Gerät es empfängt. Wenn du das Signal nicht empfängst, liegt das Problem entweder beim Sender oder beim Empfänger. Rate mal, wer es ist. Es ist nicht der Sender. Das grenzt als ein. Es ist der Empfänger. Darum geht es auch im Buch Meine Schafe hören meine Stimme. Wir zeigen dir, wie du dein Gerät in Ordnung bringst. Mach dich also damit vertraut. Diese Sache ist nicht kompliziert. Wie viele von euch verstehen was vom Computer? Hat irgendjemand von euch schon mal einen Computer bedient? Okay. Ich meine, wie viele haben noch nie einen Computer gesehen? Ihr wisst, wie ein Computer aussieht. Ist ziemlich einfach. Ich meine, wir werden nur drei Hauptkomponenten außerhalb der Stromversorgung durchgehen. Du hast einen Bildschirm wie einen Fernsehen. Und auf einem Bildschirm werden Informationen angezeigt. Und du liest sie einfach ab, richtig? Woher kommt die Information, die auf dem Bildschirm erscheint? Du hast eine kleine Diskette, einen Floppy Disk. Du steckst sie da rein oder du hast das, was wir eine Festplatte nennen. Das ist eine Speichereinheit, auf die du Dinge von deiner Diskette kopieren und auf die Festplatte laden kannst. Das ist also eine Speicherbank. All diese Informationen sind dort gespeichert. Ich meine, eine Menge Informationen sind in diesem Computer. Und er hat eine kleine Tastatur, ähnlich wie eine Schreibmaschine. Sie hat auch noch andere Tasten. Je nachdem, wie schlau man ist und wie gut man sich mit Computern auskennt, kann man, wenn man die richtigen Tasten drückt, alles, was im Speicher ist, direkt auf den Bildschirm holen. Wenn Sie nicht die richtige Zugangscode kennen, können Sie es nicht herausholen, egal wie sehr Sie es auch wollen. Wenn du dich jemals hingesetzt hast und frustriert warst und vergessen hast, wie der Code lautet, und versuchst hast, etwas auf dem Bildschirm zu holen und es verloren hast, dann versuchst du es wieder hochzuholen. Du weißt nicht, welchen Knopf du drücken musst, und es ist egal, wenn du den falschen Knopf drückst und etwas anderes verlierst. Ich will damit nur sagen, dass es sehr einschüchternd sein kann, wenn du nicht weißt, wie man so ein Ding bedient. Es ist erstaunlich, was sie alles speichern können. Diejenigen, die unter euch da einen Computer haben, ich habe einen 48633 mit einem CD-ROM, ist voll ausgestattet und hat einen 240 MB Festplatte. Aber CD-ROM, das sind etwa 600 MB auf einer Platte. Und das Ding? Ich habe alle Nachschlagwerke, Enzyklopädien, einen Britannia, eine Enzyklopädien, sie sind drauf. Weißt du, wie schnell das Ding denken kann? Ich kann ihm eine Frage stellen. Es kann in einer Sekunde jede Information der ganzen Enzyklopädie suchen, was auch immer ich ihn frage. Wäre es nicht schön, so schlau zu sein? Diese Dinge schüchtern uns ein, wenn wir daran denken, wie schlau diese Computer sind. So schlau sind sie aber gar nicht, da sie nicht nur tun können, bis wir eine Taste drücken. Es liegt einfach da wie ein Stein. Man braucht jemanden, der die Taste drückt. Ich an der Taste sitze, ist sie nicht besonders intelligent. Das Einzige, was es auf den Bildschirm bringen kann, ist mein Golfspiel. Aber wenn unsere Sekretärin oder jemand anders daran ist, sieht es sehr schlau aus, weil sie alle Mögliche auf den Bildschirm bringen können. Manchmal vergesse ich sogar, wie ich mein Golfspiel aufrufe, wenn ich lange weg war und sie müssen mich an den Code erinnern, um es wieder auf den Bildschirm zu bekommen. Es kommt also auf den Betreiber an, wie gut das Gerät läuft. Meine hat Millionen und Abermillionen von Informationen gespeichert, von denen ich nicht weiß, wie ich sie auf den Bildschirm bekomme. Ich habe so gut wie jede Bibelübersetzung, ich habe die Konkordanzen, ich habe alle diese Dinge. Und ich setze mich einfach hin, hole meine Bibel und lese das. Eines Tages werde ich mir die Zeit nehmen, um herauszufinden, wie man auf all das zugreifen kann. Es ist da. Ich muss mich einfach noch einmal hinsetzen und es lesen. Einfach auf den Herrn hören. Er weiß sowieso, was die Antwort ist. Er ist einfach viel besser, als zu versuchen, die Tasten zu hauen. Aber du verstehst schon ein bisschen, wie ein Computer funktioniert. Aber es ist nur zweierlei Hinsicht effektiv. Es ist die Kapazität der Menge an Informationen, die in ihm steckt. Das ist die Einschränkung. Du kannst nichts auf dem Bildschirm abrufen, was nicht im Computer gespeichert ist. Du kannst nicht abrufen, was im Computer gespeichert ist, wenn der Bediener den Zugangscode nicht kennt, um es abzurufen. So einfach ist das. Ich werde jetzt ein paar wissenschaftliche Daten und ein paar allgemeine Informationen geben, die wahr sind und die vielleicht helfen, das Ganze ein bisschen zu verstehen. Weißt du, nach welchem Prinzip der Computer entwickelt wurde? Woher kommt die Idee des Computers? Der menschliche Verstand. Der menschliche Verstand, wir mit unserem menschlichen Verstand, sind Computer. Die Computer, die du heute in der Welt siehst, die größten, die es gibt, sind ein sehr schwacher Versuch, das zu kopieren, was Gott in uns legt. Doch wenn du einen Durchschnittsmenschen fragst, was er für schlauer hält, den großen Computer oder dich, wenn sie in eine Weile arbeiten sehen, entscheiden sie sich wahrscheinlich eindeutig für den Computer. Aber das ist eine Lüge. Eines dieser Dinge, die so aussehen, als ob sie wären, was sie gerade über den Computer gesagt haben, ist eine Lüge. Es ist nicht schlauer als du. Es ist nicht raffinierter als du. Also wir sind überwältigt von diesem Haufen Plastik und Blech und Metall. Du weißt schon, massives Aluminium. Und wir denken, dass dieses Ding so brillant und wunderbar ist, die Erschaffung dieses Computers. Dabei ist er altertümlich im Vergleich zu dem, was Gott in uns geschaffen hat. Wissenschaftliche Forschung. Ich liebe wissenschaftliche Forschung. Ihre Wahrheit ändert sich regelmäßig. Wenn sie zwei weitere Stücke bekommen, hat sich die Wahrheit wieder geändert. Ich habe so viel Bildung bekommen, als ich aufwuchs, die nicht mehr die Wahrheit ist, denn sie ändert sich. Jetzt sind einige der Dinge, die ich aufgeschrieben habe und von denen sie Lehrer gesagt haben, sie seien falsch, richtig. Ich war meinen Lehrern weit voraus. Ändern sich ständig. Als ich zur Schule ging, gab es in der Wissenschaft ein Phänomen, das schwer zu erklären war, aber sie wussten, dass es wahr war. Sie kamen durch den Test zu dem Schluss, dass der menschliche Verstand nur etwa 10% des Gehirns nutzt. Sie konnten es nicht verstehen, warum die anderen 90% nicht genutzt wurden. Warum nutzen sie nur etwa 10% davon? Nun, in dieser Generation habe ich kürzlich von einem neuen Bericht gehört, weil man jetzt mit ausgereifelten Geräten testen kann. Jetzt haben sie Computer und alles das, was ihnen hilft. Und jetzt haben sie den Prozentsatz neu berechnet. Sie haben festgestellt, dass es damals nicht genau war. Jetzt haben sie ihn erneuert. Sie glauben, dass es eher um die 5% sind, die wir tatsächlich verwenden. Wir entwickeln uns rückwärts, weißt du? Siehst du? Das bedeutet, dass wir 95% davon wahrscheinlich nicht nutzen. Und mit diesen 5% sind wir so arrogant und stolz, dass wir auf den Adam zurückblicken und ihn für einen Neandertaler Höhlenmensch halten. Aber er hatte alle 100% seiner Fähigkeiten. Stell dir vor, wie dumm wir für ihn aussehen würden, wenn wir zu ihm gekommen wären. Hast du dich jemals mit einem Buch hingesetzt und über all die verschiedenen Tier- und Pflanzenarten auf der Erde und deren Namen, die sie bekommen haben, gelesen? Es ist nicht unglaublich, wie viele verschiedene Arten es gibt, wenn du dir das ansiehst. Adam hat sie alle benannt. Du hast keine Ahnung, wie klug Adam war, bis die Sünde kam. Und von unseren kleinen 5% sind die 95%, die fehlen, der Beweis für die Rückbildung durch die Sünde an uns. Ich glaube, wir würden Adam nicht einmal erkennen, wenn er auftauchen würde. Körper und Geist wären weitaus großartiger als der unsere. Wir werden sehen, wie die Auswirkungen der Sünde über Jahrtausende hinweg mit der Menschheit gemacht haben. Deshalb freuen wir uns darauf, dass Gott uns von verherrlichten Körper schenkt und ihm wieder auf den Stand bringt, der er von Anfang an beabsichtigt hatte. So werden wir vom Fluch der Sünde befreit, der auf uns gelegt hat. Aber das Erstaunliche ist, dass nur 5% übrig sind. Das ist eine weitere Sache, die mich irgendwie verwirrt. Sie wissen, dass einige der größten Computer der Welt, die ich spreche von diesen riesigen Computern, die in Brüssel einen ganzen Häuserblock einnimmt, diese haben Millionen von Bits an Informationen, die sie speichern können. Der größte Computer der Welt könnte nicht einmal annähernd die Menge an Informationen oder Daten speichern, der menschliche Verstand speichern kann, wenn wir nur 5% davon nutzen. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Das sind nicht nur Meinungen. Menschen, die nicht einmal Christen sind, also Wissenschaftler, glauben das. Sie sind es auch, die wirklich viel Vertrauen in Computer haben. Wir wissen, dass die Computer nie auch nur annähernd die Kapazität des menschlichen Verstands erreichen haben. Ich weiß nicht, wie sie das testen, aber sie halten es für eine Tatsache, weil sie den Test machen und es beweisen können. Sie sagen auch, dass alle Informationen, die deine 5 Sinne seit deiner Geburt aufgenommen haben, immer noch in deinem Computer gespeichert sind. Sie befinden sich immer noch in deinem Kopf. Und diese kleinen 5%, die du benutzt, bestehen aus zwei Teilen, deinem Unterbewusstsein und deinem Bewusstsein. Wie bei einem Computer ist der Speicheranteil des Computers das Unterbewusstsein, in dem die Informationen gespeichert sind. Der Bildschirm ist der bewusste Teil unseres Verstandes, also das, was wir denken, die Gedanken in unserem Kopf, das ist unser Bildschirm. Wenn die Gedanken in unserem Geist auftauchen, erscheinen sie auf dem Bildschirm, der unser Bewusstsein ist. Ein Teil der Intelligenz oder des IQs, den wir messen, ist deine Fähigkeit, auf die Informationen und dein Gedächtnis zuzugreifen, sie auf den Bildschirm zu bringen und abzulesen. Wir erinnern uns, wir sind Teil davon. Amen. Du musst wissen, dass dein Verstand aus zwei Teilen besteht, dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein. Aber an irgendeiner Stelle in diesem Wesen wird er bedient. Der Computer und seine Festplatte laufen nicht von selbst. Er hat eine Tastatur, es gibt ein Kontrollzentrum. Und dieses Kontrollzentrum befindet sich in deinem Geist. Die Bibel gebietet uns ganz klar, jeden Gedanken, der auf den Bildschirm auftaucht, unter Kontrolle zu bringen. Friere ihn ein. Prüfe ihn auf den Gehorsam gegenüber Christus. Wenn es nicht das ist, was Christus dort erscheinen hat lassen, drückst du den Löschtaste und nimmst es von dem Bildschirm. Wenn es den Test besteht und sich herausstellt, dass es Christus ist, drückst du auf Freigabe und das Programm wird weiterlaufen. Sobald du etwas von deinem Verstand freigibst, kontrolliert der Verstand deinen Körper und dein Körper wird gehorchen, was der Verstand ihm sagt. So einfach ist das. Zum Beispiel kann dir ein Gedanke kommen, dass es dir nicht gefällt, wie er mich heute Morgen ansieht. Also kommt ein Gedanke und ich gehe hin und schlage ihn auf die Nase. Jetzt kann ich diesen Gedanken unter Kontrolle bringen und prüfen. Ich glaube nicht, dass Christus will, dass er ihn auf die Nase schlage. Also lösche ich das und mache weiter, ohne ihn zu schlagen. Oder der Gedanke kommt mir und ich sage, ja, das ist eine gute Idee. Ich gebe ihn frei und sobald ich ihn freigebe, gehe ich rüber und schlage ihm auf die Nase. Verstehst du, wie das Ding funktioniert? Die Kontrolle liegt also in deinem Geist. Die Frage ist, in welchem Geist bist du? Bist du im Heiligen Geist mit Christus an der Tastatur? Oder bist du hier drüben im anderen Baum in Adam? Mit der fleischlichen Natur an der Tastatur und Satan hilft dir dabei? Oder vielleicht lässt du ihn ein bisschen darauf herumhämmern? Aber du hast keine wirkliche Kontrolle. Jeder dieser Naturen hat eine Kontrolle. Aber du hast keine wirkliche Kontrolle. Jeder dieser Naturen hat eine Kontrolle. Die Adam-Natur, der Fleischegeist, hat ein Bedienfeld, mit dem das Gehirn, der Computer, gesteuert werden kann. Hier in deiner neuen Natur gibt es ein Bedienfeld, mit dem du ihn steuern kannst. Aber es gibt keine Herrschaft über beide Bereiche. Du sitzt hier mit deinem Willen in der Mitte und schaltest den Strom zu einem der beiden Kontrollräume um. Durch einen Akt deines Willens wählst du aus, welchen du deinen Geist und deinen Körper gehorchen lassen willst. Du überbringst die Kontrolle über die Tastatur entweder an Christus oder an Adam. Je nachdem, in welche Richtung du sie geschaltet hast, wird die andere gehen. Und du sagst, gut, ich werde es auf Adam stellen, aber wenn er etwas Böses darauf schreibt, werde ich es nicht freigeben. Ich werde es zurücknehmen. Solange es nur gute Sachen eingibt, lasse ich es laufen. Aber du sitzt in der Mitte und beobachtest, was passiert. Wenn dir nicht gefällt, was in deinen Verstand kommt, was dein Körper tut, kannst du es durch einen Akt deines Willens stoppen und die Kontrolle wieder übernehmen. Amen. Du hast diese Macht, diese Wahl und die Verantwortung. Du kannst deinen Computer nicht einfach laufen lassen und alle möglichen dummen Dinge tun und sagen, ich konnte ja nicht anders. Wenn das deine Ausrede ist, ist das nicht stichhaltig. Du konntest. Du hast die Befugnis erhalten, es jederzeit abzuschalten, wenn du willst. Jesus reißt dir die Steuerung nicht aus der Hand und bringt dich dazu, sie ihm zu überlassen, damit er sie steuert. Er wird sich sicher nicht zulassen, dass der Teufel sie dir aus der Hand reißt und du sie ihm überlässt. Er hat dir Macht gegeben zu wählen. Du kannst dich dafür entscheiden, Baal zu dienen oder Gott zu dienen, was auch immer. Aber für welche du dich entscheidest, den wirst du deine Glieder unterordnen und er wird dein Leben kontrollieren. Wenn der Teufel dein Leben durch Adam kontrolliert, wird er dich anlügen und versuchen, dich glauben zu machen, dass Christus es tut. Denn er wird dir einen Haufen guten Dinge auftischen, die dir richtig erscheinen und von denen er weiß, dass sie dich niemals dorthin bringen werden, wo du hin willst. Er hält dich auf Trab und raubt dir deine Zeit. Wenn er es schafft, dass du fleischig genug bist und genug Begierden hast, kann er dir auch ab und zu ein bisschen Böses einflößen und dich dazu bringen, das zu tun. Es wird dann nur zur Gewohnheit und dich schnell ins Verderben stürzen. Aber wenn er das nicht kann, wird er sich mit der Autobahn begnügen. Er lässt dich auf und abfahren, neutralisiere es einfach. Okay? Das ist die Art und Weise, wie die Sache funktioniert. So erkannte ich, dass ich Adam töten, den Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen ausschalten, dem Geist wandeln muss, damit ich nicht die Lust des Fleisches erfülle. Danach konnte ich tun, was ich wollte, und das war, in der Gegenwart meines Gottes zu bleiben, so dass ich lernen konnte, mit ihm zu kommunizieren, so dass er mein Leben beständig lenken konnte. Galater 5,16. Dann traf ich die Entscheidung, die Kontrolle, die absolute Kontrolle über meine Tastatur an Jesus zu übergeben. Jetzt kann er auf die Tasten drücken, was auch immer er will, dass es auf dem Bildschirm erscheint. Ich überprüfe, ob er es war, ob ich ihn nicht übergangen oder unwissentlich umgeschaltet habe. Ich trage die Verantwortung dafür, zu überprüfen, was auf dem Bildschirm erscheint. Ihr nehmt einfach an, dass er es ist. Ich prüfe, was auf dem Bildschirm erscheint. Wenn er es ist, entscheide ich bereits, dass das, was er auf dem Bildschirm legt, in Ordnung ist. Ich gebe es frei. Mein Körper wird dem gehorchen, was der Verstand ihm sagt, und ich wandle im Gehorsam gegenüber dem, was Christus gesagt hat. Amen. Weil wenn ich merke, dass dieses Ding unbewusst oder wie auch immer umgeschaltet wurde und der Teufel mich ausgetrickst hat, dass ich es nicht merkte, der Ort, der es auffängt, ist der Verstand, bevor es losgeht und der Körper anfängt, diesem Gebot zu gehorchen. Deshalb ist es wichtig, jeden Gedanken unter Kontrolle zu bringen und ihn dem Gehorsam Christus zu unterwerfen. Wenn ich einen Gedanken an der Tastatur vorbeigeführt habe, kann ich ihn dem Geist aufhalten, bevor er den Körper dazu bringt, zu gehorchen, und zwar mit einem Willensakt. Siehst du, das ist dein letzter Punkt, es aufzuhalten. Denn wenn du am Computer sitzt und etwas eingibst und es auf dem Bildschirm erscheint, wird es etwas bewirken. Du solltest den Bildschirm genau lesen, denn sobald du es freigibst, ist es weg. Du solltest besser sicherstellen, dass es nicht zu schnell freigibst. Du kannst es entweder beibehalten oder du wirst es ändern. Jetzt ist noch Zeit, es zu ändern. Wenn ich meine Bücher am Computer lese und alles da ist und du denkst, das ist genau richtig, dann drückst du auf den Drucken und wir haben einen Drucker, der es druckt. Wenn du auf Drucken drückst, wird das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, auf Papier erscheinen. Wenn du keine Fehler haben willst, ist jetzt die Zeit, sie zu korrigieren, denn du kannst die Dinge auf dem Bildschirm leicht ändern. Aber wenn es schon im Buch steht, dann ist es auch dort. Siehst du, das ist also der Ort, an dem du es kontrollierst, während es auf dem Bildschirm ist. Klingt das nicht ziemlich einfach? Genauso funktioniert es auch. Ich erkenne an, dass Gott mein Herr ist. Das ist die einfache Funktionsweise von Sprüche 3, 5 und 6. Vertraue ihm von ganzem Herzen. Wenn du das tust, kannst du dich nicht auf deinen eigenen Verstand stützen. Du wirst ihn einfach auf all deinen Wegen anerkennen und er wird deinen Weg lenken. Amen.